Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ja, es gibt mich noch. Ja, es ist so, dass der Sport Passion Podcast noch existiert, auch wenn jetzt knapp ein Monat Sommerpause seit der letzten Aufnahme vergangen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich ja auch schon so ein bisschen das ein oder andere Mal in den Folgen rund um das Stanley Cup Finale erzählt, dass ich einfach eine Pause brauchte, dass ich so ein bisschen auch meinen Akku aufladen musste. Und da haben die letzten Wochen sicherlich gut getan. Und ich glaube, das wäre auch einen ganz guten Zeitpunkt hatten, was die Themen in der NHL betrifft. Heute, das nehme ich schon mal vorweg, soll es um das Thema Verträge gehen, um das, was seit der letzten Aufnahme neu dazugekommen ist. Da gibt es natürlich auch die Neuigkeiten zu den Offersheets, aber das dann gleich, bevor wir damit loslegen und auch mit den Planungen für die nächsten Wochen. Von mir nochmal der Hinweis, wenn ihr mein Crowdfunding unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen bei startnext.com/sportpassion-global-series. Das geht natürlich auch mit kleinen Beträgen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da ein bisschen was zusammenkommt für meine Reisekasse. Es geht um Finnland, die Global Series in Helsinki. Es geht um Düsseldorf, die Global Series zwischen den Blackhawks und den Ottawa Senators. Und ich habe auch noch ein bisschen was anderes geplant in den nächsten Wochen. Dafür ist dieses Crowdfunding aber nicht, sondern tatsächlich für die beiden Global Series Termine. Und da wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn ihr mir da so ein bisschen Unterstützung zukommen lassen könnt. Wie gesagt, da gehen auch kleine Beträge. Schaut einfach am besten unten in die Shownotes rein. Auf dem Link ist dann auch nochmal bei Startnext etwas mehr erklärt, um was es da geht. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich habe es ja auch schon erwähnt in den vergangenen Folgen. Es sind immer 100 oder mehr Ausgaben gewesen in den letzten Jahren und immer sehr, sehr viel Content. Ich denke, auch in dieser Saison wird es wieder in die Richtung gehen und da gibt es auch wahrscheinlich die ein oder andere Überraschung noch von mir, was ich da geplant habe. Und da finde ich es nicht so viel, wenn ihr da vielleicht einfach eine kleine Summe mit einzahlt bei diesem Crowdfunding-Projekt Startnext. Wie gesagt, schaut einfach unten mal in die Shownotes auf den Link klicken und dann könnt ihr mir da helfen. Dann noch zur Planung für die nächsten Wochen. Was wird es geben von mir? Also einmal heute die Verträge, die in den letzten Wochen abgeschlossen wurden. Dann gibt es eine Ausgabe zum Thema Spielplan in der NHL. Der ist veröffentlicht worden und wie ihr vielleicht wisst, hat der ein paar Veränderungen. Zum einen geht es schon im September los. Das hat Auswirkungen auf weitere Planungen für meine Sendungen und es gibt pro Team 2 extra Spiele, nicht mehr 82 Saisonspiele in der regulären Saison, sondern 84. Dafür gibt es wesentlich weniger Spiele, was die Preseason betrifft. Es gibt von der NHL ein paar Ideen zum Thema Europa. Da haben sie sich ein bisschen was ausgedacht. Auch das wird Thema sein. Dann gibt es natürlich Key Dates, Global Series habe ich erwähnt, aber auch andere Termine in der neuen NHL-Saison 2026-2027. Also das wird dann eine Folge sein. Dann werde ich nochmal ein bisschen zurückgehen auf die Media Availability, unter anderem von Gary Bettman und Bill Daly. Die gab es zu Beginn des Stanley Cup-Finals. Soll jetzt nicht ums Finale gehen, sondern um das Thema Expansion, was dort auch angesprochen wurde und wo so ein bisschen Fahrt jetzt aufgenommen wurde. Da gäbe es ja immer wieder die Ideen, welche Städte könnten in den nächsten Jahren neue NHL-Teams bekommen. Da geht es von mir auch darum, um welche Summen geht es dabei und auch, wie könnte dann ein möglicher Expansion-Draft aussehen und welche Städte natürlich kommen überhaupt in Frage. Also das sind drei Ausgaben, die heutige, der Spielplan und dann eben entsprechend diese Expansion und noch weitere Infos von Batman und Bill Daly. Das wird eine Folge sein und dann überlege ich noch, zwei weitere Aufnahmen zu machen zum Thema einmal Detroit Red Wings, weil die Red Wings Steve Eisenman als General Manager entlassen haben und auch generell, glaube ich, ist das mal einen Blick wert, die Franchise und die Chicago Blackhawks. Auch da gibt es Neuigkeiten. Heute werden auch nochmal welche kommen zu den Chicago Blackhawks, aber eben auch, weil die zur Global Series kommen, nach Düsseldorf kommen. Und ich denke, auch da gibt es genug Material, um eine Aufnahme zu machen. Da wäre ich natürlich auch dankbar, wenn ich Feedback von euch bekomme. Wie immer Social Media Kanäle, aber auch info@sportpassion.de. Da könnt ihr mit mir in Kontakt treten und in einen Austausch treten. Da gibt es eben dann auch die Möglichkeit, dass ihr mir Vorschläge macht, vielleicht auch Fans der Red Wings oder der Blackhawks, die sagen, ja klar, da interessiert mich das oder das Thema oder eben auch Fans von anderen Teams. Aber, und dann kommen wir noch zur weiteren Planung, es wird sowieso demnächst sehr, sehr viele Aufnahmen von mir geben, denn ich habe es eben erwähnt, NHL-Saison beginnt Ende September, dann könnt ihr zurückrechnen, wenn man 32 Teams hat, 32 Aufnahmen und dann eben Ende September die neue Saison startet, bleiben also 32 Tage zurück und dann sind wir schon Ende August und dementsprechend ist es schon bald soweit, obwohl jetzt draußen 30 Grad noch sind und mehr, dass ich die Previews aufnehmen werde für die neue NHL-Saison und auch da könnt ihr ein Stück weit Einfluss nehmen auf die Folgen. Also ich habe natürlich auch in den letzten Jahren immer mal wieder spezielle Sachen gemacht, einmal was die Reihenfolge betrifft. Ich glaube, da habe ich schon eine Idee, wie ich die Reihenfolge in diesem Jahr gestalten werde, also nach welchen Kriterien ich dann eben entsprechend die Vorschau-Sendungen chronologisch veröffentlicht werde. Es ist aber auch so, dass ihr natürlich die Möglichkeit habt, mir Vorschläge zu machen. Was wollt ihr denn eigentlich hören in den Aufnahmen? Einmal hatte ich ja schon Aufnahmen, wo ich gesagt habe, dass ich zum Beispiel die Rivalitäten vorstelle, also welche Teams haben mit welchen anderen Teams eine Historie, was sind die Erzfeinde, in Anführungsstrichen, was sind Teams, gegen die nicht besonders gerne gespielt wird, wo gab es viele Playoff-Serien, sowas gab es schon, dann habe ich mal das Thema Hallen gehabt, Alter der Hallen, Größe der Hallen, das war auch etwas, wo ich drauf eingegangen bin in den letzten Jahren und wenn ihr da vielleicht irgendwelche Ideen habt, wo ihr sagt, hey, das würde mich mal bei jedem Team interessieren, kannst du da vielleicht mal was zu sagen? Natürlich auch Fragen speziell zu den einzelnen Teams, ganz, ganz klar, aber eben auch so generell, wo ihr sagt, hey, das wäre vielleicht ein Thema, das hast du die letzten Jahre gar nicht gehabt, wäre ganz interessant, das mal zu wissen von jeder Mannschaft. Dann sehr, sehr gerne, wie gesagt, Social-Media-Kanäle kennt ihr, aber entsprechend auch über info@sportpassion.de, da könnt ihr natürlich auch mit mir in Kontakt treten und da eben entsprechend dann sagen, okay, das wäre etwas, wo ich persönlich gerne in der Vorschau-Sendung zu jedem Team eine Info zu hätte. Also das ein Thema. Und was ich auch überlegt hatte, war, ob ich entweder in den Sendungen selber oder vielleicht sogar in einer einzelnen Ausgabe so ein bisschen euch nochmal abhole, wie lief denn eigentlich die letzte Saison für die einzelnen Mannschaften? Also was hatte ich zum Beispiel erwartet? Wo lag ich daneben? War sicherlich häufig der Fall. Wo lag ich aber auch richtig und wo haben die Teams auch entsprechend eine Entwicklung gehabt? Was waren die Gründe dafür, warum eine Mannschaft vielleicht die Playoffs erreicht hat, warum ein anderes Team komplett enttäuscht hat. Auch das könnte noch eine eigene Ausgabe werden oder aber von mir eingebaut werden in die Vorschau-Sendung. Das muss ich so ein bisschen gucken, weil dann natürlich die Vorschau-Sendungen auch irgendwann eine gewisse Länge bekommen und normalerweise versuche ich die so zwischen 20 bis 30, vielleicht mal 35 Minuten dann in der Länge zu halten. Also ja, das sind meine persönlichen Planungen. Einmal sage jetzt mal grob für die nächste Woche mit den drei Folgen, also jetzt die Verträge heute, dann der Spielplan und dann nochmal Expansion plus Infos von Batman und Daly. Detroit und Chicago ist so ein bisschen optional und dann geht es schon in Richtung Vorschau-Sendungen. Also wie immer, wenn ihr Fragen habt und so weiter, jetzt schon mehrfach gesagt, wo ihr mich erreichen könnt. Damit geht es rein ins Thema Verträge und wir beginnen mit den beiden Offersheets. Einmal hatte New Jersey einen Offersheet unterschrieben bzw. unterschreiben lassen von Barrett Hayton vom Utah Mammoth. Das war ein Jahr 4,775 Millionen. Warum haben sie da ein Jahr genommen? Weil sie damit Barrett Hayton direkt in die Unrestricted Free Agency geschickt haben. Das heißt also, Utah konnte da nicht einen längerfristigen Vertrag nehmen. Und warum ist es für Teams manchmal wichtig, in diese Unrestricted Free Agency mit reinzukommen mit den Verträgen? Natürlich, weil sie damit Planungssicherheit haben. Das heißt, Barrett Hayton ist jetzt, weil Utah gleichgezogen hat, also der Vertrag 4,775 Millionen, das war eigentlich gar keine Frage, finde ich, bei Barrett Hayton, dass Utah da gleichzieht, der ist jetzt, finde ich, vom Gehalt her auch okay, vielleicht ein bisschen höher dotiert, hat schon mal 20 Tore gemacht, jetzt letztes Jahr 10 Tore, passt eigentlich soweit, wie gesagt, hätte ein bisschen niedriger sein können, aber was vor allem Utah stören wird, ist, dass der Spieler dann im nächsten Sommer auf dem freien Markt sein kann. Und das ist eben etwas, was man vielleicht vermeiden möchte bei Teams. Utah hätte ihm vielleicht einen 2-, 3-, vielleicht auch einen 4- oder 5-Jahres-Vertrag gegeben und damit sich dann diese Vertragssicherheit erkauft. Man hätte vielleicht ein bisschen geringeres Gehalt genommen. Vielleicht hätte man ihn noch für 4 Millionen für 4 Jahre unter Vertrag nehmen können, wie auch immer. Und das fällt jetzt eben hinten runter und ist nicht mehr möglich. Und an der Stelle auch nochmal, hatte ich auch schon erwähnt in den letzten Folgen, auch die Inhalte von Offersheets können nicht im Nachhinein angepasst werden. Das heißt, beide Fraktionen, sowohl das Team, was das Offersheet vorlegt, als auch das Team, was quasi gleichziehen muss, kann an diesem Vertragsinhalt und auch der Spieler natürlich, also drei Fraktionen, nichts mehr ändern. Das sei an der Stelle dann mal erwähnt. Also, Barrett Hayton bleibt beim Utah Mammoth. Denke ich, ist in Ordnung und war jetzt auch nicht so das Offersheet, was Aufmerksamkeit erzeugt hat. Aber dafür gab es natürlich ein ganz anderes und das war das Offersheet von Leo Carlson. Und der hatte ja unterschrieben für 5 Jahre und 18 Millionen Dollar pro Saison bei den Philadelphia Flyers. Er ist so oder so, egal welches Team dann das Team sein wird in der nächsten Saison für ihn, der bestbezahlte Spieler in der NHL, es sei denn irgendeiner der verbleibenden Free Agents unterschreibt für 18 Millionen plus, aber das wird so nicht vorkommen. Also Leo Carlson, auf jeden Fall bestbezahlter Spieler in der NHL-Saison 2026-27. Die Frage war nur in Anaheim oder in Philadelphia. Und die Anaheim Ducks, die haben dann tatsächlich sogar vor Frist, also ich meine am Donnerstag, sie hätten bis Freitagmorgen Zeit gehabt, gleichgezogen und haben gesagt, nein, Leo Carlson ist essentieller Bestandteil unseres Teams. Einmal, er ist sportlich sehr, sehr gut. Er hilft uns. Er hat letztes Jahr in 70 Partien 67 Punkte gehabt. Da kann man mit rechnen, dass er irgendwann demnächst auf jeden Fall einen Punkt pro Spiel hat, vielleicht sogar in Richtung 100 Punkte startet. Er hatte 29 Tore in 70 Partien. Er hat in 12 Playoff-Spielen 11 Punkte gemacht. Auch das war wichtig. Wir haben eine Runde gewonnen. Wir haben uns gut verkauft gegen Vegas. Alles positive Dinge. Und sportlich gesehen gar keine Frage, dass Anaheim diesen Spieler behalten möchte. So, Vertrag kommen wir gleich noch zu. Dann auch der sportliche Gegenwert. Die 4 Erstrunden-Draft-Picks, die Philly dann abgeben musste zu den Anaheim Ducks. Das sind die eigenen von Philly. Auch das ist ja nicht möglich, das zu verhandeln. Und Philadelphia ist ein Playoff-Team gewesen. Das heißt, man konnte ja davon ausgehen, wenn eben entsprechend die Philadelphia Flyers Leo Carlson bekommen, dann wären sie ja nicht schlechter, sondern wahrscheinlich ein regelmäßiges Playoff-Team, vielleicht sogar besser. Das heißt, die Draft-Picks sind, sagen wir mal, maximal irgendwo Position 15 bis 20. So, und dementsprechend ist es dann natürlich so, dass du sagen musst, aus Sicht von Anaheim, wenn wir 4-mal einen Draft-Pick in der Range haben, werden wir nicht einen Spieler wahrscheinlich bekommen, der die Qualität von Leo Carlson hat. Ich sehe nicht ganz so gut, wie er in den letzten Wochen teilweise gemacht wurde, wo dann schon gesagt wurde, hey, das ist einer der Top-5-Spieler, vielleicht Top-5-Center der NHL. Ich sehe ihn schon in die Richtung, brauche noch ein bisschen, muss auch erstmal die Leistung auch vom letzten Jahr dann so ein bisschen auch beweisen. Ne? Ist auch immer schwierig für einen jungen Spieler, eine sehr gute Entwicklung dann auch konstant zu halten, ne? Auf dem Niveau das Ganze dann auch zu festigen. Also das wird auch nicht einfach werden im nächsten Jahr, aber trotzdem natürlich ein sehr, sehr guter Spieler. Von daher aus sportlicher Sicht keine Frage, dass der Spieler bleiben muss. Jetzt kommen wir aber zum Vertrag und zum Gehalt und das ist eine glatte 6 für Pat Verbeek. Er hätte ja im letzten Jahr einen Vertrag aushandeln können. Er hätte über die Saison einen Vertrag aushandeln können mit dem Spieler. Pat Verbeek hat den Ruf, ein harter Verhandler zu sein und hat sicherlich in den letzten Jahren bei dem einen oder anderen Deal sehr, sehr gut agiert. Nur das hier ist richtig, richtig schlecht, weil in die Situation, dass ein Offersheet möglich ist, Und in die Situation, dass plötzlich von seinen knapp 40 Millionen Capspace direkt mal 18 Millionen weg sind, hat er sich selber gebracht. Dieser ganze Spielraum, den Anaheim hatte, wo man gesagt hat, hey, die haben junge Spieler, die können sie länger unter Vertrag nehmen, die sind alle kostengünstig, alles weg. 18 Millionen für die nächsten 5 Jahre, nicht mehr den Spielraum. Sie sind, wahrscheinlich komme ich gleich noch zu, capped out, weil sie auch eben andere Spieler jetzt noch unter Vertrag nehmen müssen. Man hätte wahrscheinlich wesentlich weniger für Karlsson zahlen können. Ich sage jetzt mal idealerweise vielleicht sogar 9 oder 10 Millionen. Wenn es das nicht gewesen wäre, lass ihn 12 Millionen verdienen. Auch dann hast du pro Jahr noch 6 Millionen Spielraum. Die kannst du für einen anderen Spieler nehmen und kannst den dann eben unter Vertrag nehmen. Und da springe ich gleich mal ein Stück hier nach oben. Wo habe ich ihn? Denn Pavel Mintjukov hat nämlich auch unterschrieben, auch 5 Jahre, 7,2 Millionen pro Saison. Verteidiger, Rechtsschütze, alles in Ordnung. Kann man Geld für bezahlen, gar keine Frage. Ich glaube aber, wenn Leo Karlsson nicht 18 Millionen bekommen hätte, hätte Mintjukov auch weniger Geld genommen und man hätte auch da wieder vielleicht nicht sogar nur einen 5-Jahres-Vertrag, sondern auch 6 oder 7 Jahre für vielleicht 6 Millionen ihn unter Vertrag nehmen können. Dann sparst du bei dem, du sparst bei Karlsson, du hast noch länger was von den Spielern. Auch das ist ein Punkt bei Karlsson. Wichtiger Bestandteil, aber der ist dann Unrestricted Free Agent. Du bezahlst also 5 Jahre lang 18 Millionen und danach kann der Spieler vielleicht sogar gehen. Und auch das ist so ein Risiko, das ist so, so schlimm, dass die Anaheim Ducks aus Vertragssicht das nicht vorher besser gestaltet haben. Und es ist nicht es sind nicht die beiden einzigen Spieler. Sie haben ja noch Carter Gauthier und jetzt aktuell sind noch 9 Millionen an Salary Cap Space da. Ich habe es erwähnt, fast 40 Millionen waren das in der Offseason und jetzt ist fast alles aufgebraucht. Und Carter Gauthier, der wird natürlich sagen, hey, passt mal auf, Leute, also Leo Karlsson bekommt 18 Millionen. Ich weiß, okay, ihr habt nicht so viel, aber die 9 Millionen, die will ich jetzt auch haben. Und vielleicht sage ich, passt mal auf, die 9 Millionen könnt ihr mir jetzt für 2 Jahre geben und dann können wir uns nochmal unterhalten, weil ich natürlich ähnlich viel verdiene wie Leo Karlsson. Ich möchte auch 2-stelligen Millionenbetrag haben und der Salary Cap Space steigt ja. 2, 3 Verträge, die werden in den nächsten Jahren auch auslaufen oder ihr müsst mal jemanden tauschen. Also ja, 9 Millionen nehme ich, aber eben nicht langfristig. Also das ist ja auch ein Risiko, was jetzt besteht. Und das ist alles etwas, das ist die Schuld von Pat Verbeek und von seinem Team. Und das hätte man alles so in der Form vermeiden können. Und was man auch sagen muss, diese 18 Millionen für Leo Karlsson, die sind jetzt, wenn man sich auch so ein bisschen die Metriken und Modelle anguckt von den Kollegen in Nordamerika, das ist quasi fast schon das Optimum, was er auch an Ertrag quasi bringen kann. Also man rechnet dann immer sozusagen, was bringt ein Spieler seinem Team und dann sagt man, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Connor McDavid bringt den Edmonton Oilers 22, 23 Millionen an Wert pro Jahr. Der hat jetzt einen Vertrag von 12,5 Millionen, das heißt, er ist auf jeden Fall so, dass Edmonton, egal in welchem Szenario, immer einen Spieler hat, der einen wesentlichen Mehrwert bringt als das, was sie ihm bezahlen. Bei Leo Karlsson haben die Modelle jetzt gesagt, naja, also wenn es sehr gut läuft, dann ist es so, dass er diese 18 Millionen erfüllt. Aber dafür muss es schon sehr gut laufen. Und es ist überhaupt nicht mehr viel Spielraum oben drüber. Und vor allem besteht das Risiko, ich habe es ja erwähnt, dass er jetzt vielleicht eine Saison hat, vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr, wo es ein bisschen nach hinten geht, dass er sich nicht ganz so super entwickelt. Und dann ist es so, dass Anaheim immer mehr bezahlt, als der Spieler an Gegenwert liefert. Und das ist sehr, sehr schlecht aus Sicht des Managements. Deswegen da die Anaheim Ducks mit einer schlechten Offseason, muss man sagen, in diesem Jahr. Und Pat Verbeek mag auch weiterhin ein harter Verhandler sein, aber er müsste vielleicht mal früher verhandeln und nicht dann verhandeln, wenn das Risiko besteht, dass Offersheets da sind. Also da die Anaheim Ducks für mich schon so ein bisschen auch einer der Verlierer dieser Offseason, eben weil auch sie natürlich jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, da groß noch zu ergänzen. Also es wird wahrscheinlich fast alles von dem Salary Cap Space verbraucht sein und während der Saison kannst du dann auch nicht mehr so viel machen. Wir gehen weiter zu den Nashville Predators. Die hatten sich in einem Tauschgeschäft Maverick Bourque geholt. Als Dump war das quasi von den Dallas Stars gemacht worden, weil sie ihm keinen Vertrag geben können, Maverick Bourque. Und der hat jetzt die nächsten 6 Jahre einen Kontrakt für 5,5 Millionen pro Saison bei den Nashville Predators. Center-Position, 20 Tore gemacht, letztes Jahr 41 Punkte. Bisschen viel aktuell vielleicht vom Gehalt her. Aber ich glaube, dass er mehr Spielzeit bekommt, dass er mit 24 auch bei den Nashville Predators zu denen gehören wird, wo sie eben sagen, ist ja auch so jetzt 6 Jahre Vertrag, der soll jetzt hier längerfristig bleiben. Dementsprechend mehr Spielzeit, mehr Tore wahrscheinlich, mehr Leistung. Dann sind die 5,5 Millionen, glaube ich, ein sehr, sehr guter Vertrag aus Sicht der Nashville Predators. Spencer Stastny, ein Jahr als Def-Verteidiger bei den Edmonton Oilers, macht Sinn. Übrigens, ich habe die meisten Entry-Level-Contracts, Verträge unter 1 Million, habe ich rausgenommen. Wenn ihr da was habt, was ich vergessen habe, auch sehr, sehr gerne schreiben. Pavel Minyukov, haben wir drüber geredet. Egor Shinakov unterschreibt für 3 Jahre bei den Pittsburgh Penguins 6,25 Millionen. Den Vertrag finde ich, glaube ich, ein bisschen überbezahlt, weil er zum Beispiel auch ähnliche Zahlen hat wie Maverick Burke, hat noch nie 20 Tore erzielt, hat im letzten Jahr erst für Columbus gespielt, dann für Pittsburgh, dann doch 21 Tore, wenn man es addiert. Aber trotzdem finde ich da dann eben 6,25 Millionen, naja, schon relativ viel. Ja, er wird ein bisschen mehr auch mit besseren Spielern spielen jetzt in Pittsburgh. Nur, man muss auch sagen, in den Playoffs 6 Spiele, 0 Punkte. Also da, naja, 3 Jahre ist nicht allzu lang, aber für mich sind das 1, vielleicht 1,5 Millionen zu viel, die man ihm da bezahlt. Aber naja, wir kommen nachher zu einem ganz, ganz außergewöhnlichen Vertrag noch bei den Pittsburgh Penguins. Arthur Schielofs bleibt auch in Pittsburgh. 1 Jahr, 2,8 Millionen Torhüter. Letztes Jahr ganz gute Leistungen gezeigt, vor allem dann auch in den Playoffs mit 2,8 Millionen guter Vertrag. Auch wieder so ein bisschen, beweist dich nochmal, ob du das stabilisieren kannst. Und dann kriegst du vielleicht einen längeren Vertrag. Auch ein Spieler, der getauscht wurde in der Offseason, Simon Nemec, der bekommt die nächsten 5 Jahre 7,25 Millionen. War aussortiert bei den New Jersey Devils, weil die natürlich viele andere sehr, sehr gute junge Verteidiger eben entsprechend auch haben. Rechtsschütze, Rechtsverteidiger. 22 Jahre passt er sehr gut zu dem, was die Calgary Flames vorhaben in ihrem Rebuild. Da brauchst du Spieler mit Potenzial. Das hat er definitiv, hat 11 Tore gemacht, obwohl er ja vielleicht nicht so zu den besten oder zu den Spielern gehörte, die am meisten gespielt haben bei den Devils. Trotzdem 11 Tore letztes Jahr. 26 Punkte als Verteidiger und jetzt eben die nächsten 5 Jahre über 7 Millionen. Und ich glaube, das ist gut angelegtes Geld von den Calgary Flames. Justin Barron, 1-Jahresvertrag bei Nashville, ist auch in Ordnung. Claude Giroux bleibt bei den Ottawa Senators. Finde ich überraschend insoweit, weil man ja, nachdem Brady Tkachuk weggegangen ist, vielleicht erwarten konnte, dass Giroux gesagt hat, okay, komm, also so richtig Stanley Cup wird wahrscheinlich hier nichts in Ottawa. Ich versuche nochmal 1 Jahr, vielleicht sogar 2 Jahre woanders mein Glück. Würde ich mich freuen, wenn man auch mit ihm da vielleicht drüber reden kann, wenn er dann bei der Global Series ist. Stichwort Crowdfunding, ihr wisst. Und Claude Giroux, klar, ein Veteran, sicherlich nicht mehr die Leistung, wie er sie vor ein paar Jahren noch gezeigt hat, aber trotzdem macht das Sinn für die Ottawa Senators, ihn da weiterhin auch dann mit den jungen Spielern im Kader zu haben, um da zumindest mal die Playoffs hoffentlich zu erreichen in der nächsten Saison. Dann Colton Duck, 2 Jahre als Def-Player bei den Edmonton Oilers, macht Sinn. Peyton Krebs gehört zu den Spielern, die die Buffalo Sabres auch in den nächsten Jahren haben wollen. 4,5 Millionen für die nächsten 4 Spielzeiten finde ich vollkommen in Ordnung und einen guten Vertrag für Buffalo. Viggo Björk unter anderem zum Beispiel hat hier seinen Entry-Level-Contract unterschrieben. Andere auch, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Braden Schneider bekommt einen 1-Jahresvertrag über 5,5 Millionen von den New York Rangers. Nur 1 Jahr, also im Prinzip beweist dich relativ hoch. Das ist mehr als das Doppelte, was er im letzten Jahr verdient hat. 2,2 Millionen waren das. New York auch so ein bisschen im Umbruch. Frage ist, wo geht's dahin bei den Rangers? Und Schneider, ja, jetzt im Prinzip so unter dem Motto, okay, komm, zeig uns, du bist ein ehemaliger Erstrundenpick 2020, Position 19. Zeig uns mal, was du kannst. Vielleicht kriegst du dann einen längeren Vertrag. Er ist noch Restricted Free Agent, in dem Fall clever gemacht von den New York Rangers. Also nächstes Jahr Restricted Free Agent. Kann rechts und links spielen in der Verteidigung. Als Rechtsschütze relativ groß auch. Und mit 24 noch nicht allzu alt. Also finde ich einen cleveren Vertrag, ja, vielleicht ein bisschen viel jetzt für das eine Jahr, aber wenn du danach dann eben entsprechend auch einen längeren Vertrag wieder abschließen kannst, macht das Sinn. Die Penguins weiter aktiv. Nick Robertson kam aus Toronto, bekommt einen 2-Jahres-Vertrag, 3,25 Millionen pro Spielzeit. Passt für mich, auch der wird wesentlich mehr spielen, glaube ich, als dann in Toronto. Anthony Mantha, der vergoldet seine Karrieresaison. Da muss man ja auch sagen, lange schon in der NHL, aber noch nie so gut gewesen wie im letzten Jahr bei den Pittsburgh Penguins. Karrierebestwerte, was Punkte, was Tore 33 betrifft, was Assists betrifft mit 31. Sehr, sehr gute Spielzeit. natürlich ein Risiko, klar, das ist ein Ausreißer nach oben. Viel mit guten Spielern zusammengespielt bei den Pittsburgh Penguins. New Jersey wettet da so ein bisschen darauf, dass er das auch stabilisieren kann, aber trotzdem auch nicht so das riesige Geld, was man da investiert hat, nicht die große Vertragslänge, 4,75 Millionen für 2 Jahre, finde ich auch passt. Cole Perfetti bleibt 5 Jahre lang bei den Winnipeg Jets und bekommt für jedes dieser Jahre jeweils 6 Millionen. Er ist einer, der auch viel Potenzial hat. Man bezahlt ihn da, glaube ich, so ein bisschen für die mögliche Entwicklung. Also die letzten Jahre auch immer wieder. Er hat vielleicht nicht genug gespielt, er hat nicht genug gezeigt, auch an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt baut man in Winnipeg darauf, dass er jetzt mehr spielen kann. Das ist sicherlich eben auch ein Punkt, den man mit dem Coaching-Team dort bespricht. Weil 6 Millionen für einen Spieler, der maximal 18 Tore gemacht hat in seiner Karriere, oder 19 hat er sogar einmal gemacht, das ist schon eine Menge Holz. Nur er wird wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen diesen Generationenwechsel vollziehen bei den Winnipeg Jets vollziehen müssen. Und da hat man jetzt gesagt, okay, die nächsten 5 Jahre geht es nach oben, geht's, ich glaube, er kann 30 Tore machen, geht es in die Richtung, dann ist das okay für ihn, aber eben entsprechend auch ein Stück weit ein Risiko. Bei 5 Jahren ist aber die Vertragslänge auch noch soweit in Ordnung. Die Philadelphia Flyers, die haben 2 Deals, die nehme ich jetzt mal zusammen. Trevor Zegras für die nächsten 4 Spielzeiten 9,125 Millionen. Das ist viel Geld, aber er hat eben gezeigt, dass er ein wirklicher Center ist. Erste, zweite Reihe, 26 Tore, 41 Vorlagen. Ich glaube, man baut darauf, dass er eher in Richtung 30 Tore, eher in Richtung Point-per-Game-Player gehen kann. Auch wichtig, er hat 81 Spiele gemacht bei den Flyers. Er hat in den Playoffs 10 Spiele, 6 Tore, hat sie in die zweite Runde geführt. Da waren sie alle nicht so gut gegen die Carolina Hurricanes. Aber insgesamt eine sehr, sehr positive Entwicklung bei den Philadelphia Flyers für Trevor Zegras. Und dementsprechend kann man ihm da auch diesen Vertrag geben. Mit 4 Jahren nicht zu lang. Auch er, ehemaliger Erstrunden-Pick an Position 9 2019. Und ja, passt für mich eben entsprechend auch. Und der zweite Deal, den die Flyers abgeschlossen haben, der ist auch mit dem ehemaligen Anaheim Duck. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen das Thema dieser Folge. Jamie Drysdale bekommt für die nächsten 4 Jahre 6,5 Millionen. Rechtsverteidiger, Rechtsschütze, ist immer viel, viel Geld wert. Er hat auch letztes Jahr wirklich gut gespielt, hat in den Playoffs als Verteidiger auch 2 Tore gemacht, 4 Punkte. Offensive kann vielleicht noch ein bisschen mehr kommen mit 8 Toren im letzten Jahr, aber auch da glaube ich, dass die Flyers da einen guten Vertrag gemacht haben. Und auch, es passt ja auch so diese Blockbildung, ne? Dass du sagst, du gibst einem, der ist 25, 4 Jahre, einem, der ist 24, 4 Jahre an Vertragslänge einem Spieler. Also auch das ist ja gut, wenn du da so ein bisschen auch versuchst, sozusagen so deine Blöcke zu haben an Spielern in ähnlichem Alter mit ähnlicher Vertragslänge, finde ich da eben entsprechend auch cleveres Management von Danny Briere und Kollegen. Connor McMichael, der kam aus Washington zu den St. Louis Blues, war Restricted Free Agent und die Blues haben ihn jetzt verlängert für die nächsten 6 Spielzeiten und er bekommt 6,75 Millionen für jede einzelne dieser 6 Spielzeiten. Auch McMichael war mal ein Erstrunden-Pick, Nummer 25, 2019. Der hat schon 26 Tore geschossen vorletztes Jahr. Letztes Jahr so ein bisschen stagniert. Washington ist in einem anderen Zeitpunkt als Franchise, als die St. Louis Blues, die ja auch so ein bisschen in einem, ich sag jetzt mal eher Retooling sind. Jordan Kyrou eben nach Washington abgegeben. Washington hat sich noch Alex Tuck geholt. Also die wollen eher vielleicht nochmal einen Stanley Cup gewinnen in der Ära Alex Ovechkin. Und ja, wie gesagt, dann macht es aus Sicht von St. Louis Sinn, sich andere Spieler zu holen. 25 Jahre alt, Connor McMichael. Und jetzt 6 Jahre, 6,75 Millionen. Auch das wirkt zumindest so ein bisschen hochdotiert, aber auch da wieder langer Zeitraum, viel Möglichkeit, sich zu entwickeln. Vielleicht dann auch 30 Tore, mehr als 30 Tore zu machen. Und eben entsprechend auch da bei steigendem Salary Cap Space sicherlich ein guter Vertrag. Kirby Duck, der hat nur 1 Jahr Vertragsdauer bekommen von den Montreal Canadiens. Das ist aber insoweit auch verständlich gewesen, denn tatsächlich ist es ja so, dass er die letzten Jahre immer mal wieder Verletzungen hatte. Und ich glaube, das ist eben einer der Gründe, ne? Vorletztes Jahr 57 Spiele absolviert, Dann letztes Jahr 37 Partien und ja, in den Playoffs 19 Spiele mit 5 Punkten, aber so ein bisschen die Zuverlässigkeit, die fehlte bei den Montreal Canadiens und deshalb haben sie ihm ein Jahr gegeben, 3,6 Millionen, machen sie nicht viel falsch und er kann zeigen, ob er vielleicht auch wieder länger gesund ist und dann doch noch weiter auch zu den Montreal Canadiens mit gehört. Dann einen Effekt des Leo Carlsson-Vertrages, den haben wir ja schon bei den Anaheim Ducks gesehen, dass nämlich auch andere Spieler bei den Ducks mehr Geld bekommen wollten. Aber es gab natürlich auch einen ligaweiten Effekt. Und zum Beispiel war es so, dass ein gewisser Connor Bedard auch einen neuen Vertrag brauchte. Der war nämlich auch Unrestricted Free Agent und die Chicago Blackhawks haben ihm eine Verlängerung gegeben. Und zwar für 5 Jahre, also ebenfalls wie bei Leo Carlsson. Er bekommt 15 Millionen pro Spielzeit. Das ist ein Vertrag, der macht Sinn. Da ist Luft nach oben. Die 15 Millionen, die hat er, glaube ich, letztes Jahr schon fast erfüllt. Klar, war dann eben auch entsprechend verletzt. Aber wenn er durchgezogen hätte, dann wäre das sicherlich so vom Leistungsverhältnis her, glaube ich, entsprechend gewesen. Und jetzt natürlich, klar, die Verletzung im Sommer in der Offseason ist unglücklich, aber man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel ein Unterschied zu einem Kirby Duck, es sind keine chronologischen oder keine chronischen Verletzungen, so muss man sagen. Also er hat nicht dauernd Knieprobleme mit der rechten Seite, sondern es waren Freak-Injuries, er hat mal eine Kieferverletzung gehabt, er hat eine Schulterverletzung gehabt, jetzt die andere Schulter. Das ist eben etwas, was passieren kann, ist natürlich unglücklich, aber das ist eben nichts, was jetzt den Chicago Blackhawks Sorgen machen sollte. Er ist der Franchise-Player und ich muss sagen, ich glaube, ich hätte ihn lieber für 15 Millionen und die nächsten 5 Jahre als Leo Carlsson für 18 Millionen. Ist natürlich auch so ein bisschen dann Geschmackssache. Aber ich denke, dass Connor Bedard mit 15 Millionen für sich einen guten Vertrag hat und die Chicago Blackhawks da auch aufbauen können. Sie brauchen allerdings noch Unterstützung für ihn. Und da springe ich jetzt mal auch hier in meiner Liste so ein Stück weit nach vorne. Die Unterstützung haben sie sich geholt von einem alten Bekannten. Patrick Kane kommt nämlich zurück zu den Chicago Blackhawks. Am Ende war es wohl ein 2-Team-Rennen zwischen den Buffalo Sabres und den Chicago Blackhawks. Und Kane hat sich dann für die Blackhawks entschieden. 2 Jahre, 8 Millionen. Das ist sicherlich überbezahlt für das, was Kane jetzt noch leisten kann und vielleicht dann auch in 1,5 Jahren leisten wird. Aber trotzdem, die Blackhawks haben ein bisschen Salary Cap Space. Er hat im letzten Jahr Kane 57 Punkte gemacht in 67 Partien. Er kann jetzt mehr spielen. Einmal natürlich sowieso, aber auch jetzt speziell, weil Connor Bedard eben ausfällt. Er wird unterstützen. Er wird viele Medientermine wahrnehmen. Auch das wird ein Punkt sein, an den sicherlich Carl Davidson, der General Manager, gedacht hat, dass man mit Kane jemanden hat, der vielleicht auch für Connor Bedard so ein bisschen Luft schafft, ihm auch ein bisschen Freiraum gibt und dafür sorgt, dass Bedard eben da entsprechend nicht immer im Fokus ist. Kane wird hoffentlich, denke ich, auch dann bei der Global Series in Deutschland so ein paar Termine wahrnehmen und einfach vorangehen. Sowohl natürlich bei den Medien als auch im Lockerroom den jungen Spielern so ein bisschen Routinen zeigen und so weiter. Ich finde es insgesamt schade und traurig, dass er nicht die ganze Zeit bei den Blackhawks bleiben konnte. Bin ja da auch immer so ein bisschen dann vielleicht Traditionalist und ein Fan davon, dass ein Spieler seine Karriere bei einer Franchise verbringt. Das hat nicht ganz geklappt. Er ist sicherlich nicht mehr so gut wie früher bei den Blackhawks, aber zum Beispiel besser als das, was kurz nach seiner Hüft-OP bei den New York Rangers zu sehen war. Die letzten Jahre sicherlich solide in Detroit, da aber auch nicht geschafft, sie in die Playoffs zu bringen. Wird in Chicago sicherlich auch sehr, sehr schwer. Aber im Verbund die beiden Bedard, wenn er dann gesund ist, und Patrick Kane. Sicherlich interessant, so diese beiden Generationen dann auch zu sehen. Der Chicago Blackhawks, der eine am Ende der Karriere, der andere jetzt hoffentlich irgendwann gesund und dann auch in der Lage, auf einem Superstar-MVP-Level zu spielen. Das ist etwas, auf das ich mich freue und da hoffe ich, dass wir dann eben auch einen gesunden Connor Bedard möglichst schnell zu Gesicht bekommen. John Marino, der bleibt 8 Spielzeiten beim Utah Mammoth und das ist insoweit ein besonderer Vertrag, der gilt nicht ab diesem Jahr, sondern ab nächsten Sommer 2027 und dann sind 8 Jahre für einen in dem Jahr dann 30-Jährigen schon sehr, sehr viel. Also ich kann grundsätzlich verstehen, dass man einen Verteidiger unter Vertrag nimmt, Rechtsschütze, Rechtsverteidiger, das ist passend für Utah, aber dass man dem dann unbedingt einen 8-Jahres-Vertrag geben muss, Boah, das habe ich nicht so ganz verstanden. Klar könntest du jetzt argumentieren, okay, auf dem freien Markt hätte er vielleicht 1,5 Millionen mehr verdienen können und dafür hat man ihm jetzt die 8 Jahre hinten drauf gegeben. Naja, vielleicht, aber trotzdem, also mit 36, 37, 38 könnte das dann schon ein Vertrag sein, der ein bisschen wehtut. Utah aktuell, wie gesagt, so die ersten 4, 5 Jahre wird das passen, aber danach ist ein gewisses Risiko. Nur Utah muss eben auch Spieler unter Vertrag nehmen, Veteranen unter Vertrag haben und da ist John Marino sicherlich ein Kernbaustein der Defensive beim Utah Mammoth. Dann hat Jason Robertson unterschrieben und zwar nicht in Seattle, nicht irgendwo anders, sondern in Dallas, aber nur für eine Spielzeit. 12 Millionen bekommt er. Vielleicht gibt es so ein internes Salary Cap Limit bei den Dallas Stars. Mikko Rantanen bekommt genauso viel. Jason Robertson ist für mich überraschend. Also erstmal kurz war es so, dass Jason Robertson sich für die Arbitration angemeldet hat. Was heißt das? Auch das kurz als Info für euch. Es gibt immer die Möglichkeit für Spieler, die sich nicht einigen konnten mit ihrem Team auf dem Vertrag, sich zur Arbitration anzumelden. Und das Team kann das Ganze dann auch machen. Und da ist es so, dass ja, das im Prinzip dann, ich nenne es jetzt mal, eine Art Gerichtsverhandlung ist, wo beide Seiten, also Spieler, Agent, sein Team, Argumente vorbringen und eben auch auf der Gegenseite das Team. Auf Spielerseite wird da meistens dann eben auf die Leistungen verwiesen, da werden vergleichbare Verträge genannt, aus der Liga, aus dem Team vielleicht auch. Und auf Teamseite ist es so, da wird im Prinzip der eigene Spieler zerpflückt, wo gesagt wird, naja, also die Leistungen, die waren nicht so gut, die basierten ja nur darauf, dass er Powerplay-Minuten hatte und so weiter und so weiter. Also im Prinzip versuchen beide Seiten sozusagen ihre Argumente vorzubringen, der Spieler, dass der Vertrag möglichst hoch ist, das Team, dass der Vertrag möglichst gering ist. Kein schöner Prozess. In den allermeisten Fällen, und ich glaube, in diesem Jahr war es bei allen Spielern so, die sich angemeldet haben, kommt es gar nicht zu dieser Verhandlung, weil man sich in der Zeit, in dem Zeitraum, den es gibt zwischen der Anmeldung und der eigentlichen Verhandlung, dann doch auf einen Vertrag einigt. Bei Jason Robertson war das jetzt so, 12 Millionen für ein Jahr, ist erstmal so, dass Dallas ihn damit behalten kann, dass sie mit ihm ja dann auch planen können, aber er ist dann Unrestricted Free Agent. Und das ist schon so ein bisschen überraschend, dass man, obwohl er ja wohl bekannt gegeben hat, dass er gerne in Dallas bleiben möchte, dass man sich da nicht auf einen längeren Vertrag einigen konnte. Vielleicht hat man gesagt, okay, im nächsten Jahr Tyler Seguins Vertrag ist weg, wir haben ein bisschen mehr Platz, sowieso durch den Salary Cap, durch Tyler Seguins Auslaufvertrag dann auch. Wir können dir ab dann einen anderen Deal geben und du bekommst dann mehr. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall erstaunlich, Jason Robertson schon zweimal über 40 Tore gemacht, Point-per-Game-Player die letzten Jahre. In den Playoffs war er der Einzige, der im Prinzip so ein bisschen Gegenwehr geleistet hat. Ich glaube, 5 Tore in den 6 Partien gegen Minnesota. Und jetzt nur 1 Jahr Vertrag. Boah, ist schon überraschend, dass das so eine kurze Laufzeit ist, aber naja, gut, warten wir ab, was dabei rauskommt. Tatsächlich ist es ja so, dass Dallas trotzdem dann auch im nächsten Jahr ihm 8 Jahre bieten könnte, zumindest bis zum 15. September. Auch das für euch als Info. Also Teams können für ihre eigenen Free Agents aktuell noch bis zum 15. September 8 Jahre Vertragsdauer anbieten. Ab dann werden es 7 Jahre und für fremde Free Agents kann man aktuell 7 Jahre Vertragsdauer anbieten. Ab dem 15. September sind es dann nur noch 6 Jahre. Bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt, nehmen wir mal noch einen ganz anderen Fall, Cale Makar braucht ja auch einen neuen Vertrag im nächsten Jahr, im nächsten Sommer. Also jetzt könnte Colorado schon mit ihm verlängern. Jetzt könnten sie ihm noch 8 Jahre anbieten im nächsten Sommer oder ab dem 15. September dann immer nur noch 7 Jahre. Weiter geht's. Danton Heinen 1 Jahr als Dev-Spieler bei den Columbus Blue Jackets passt. Patrick Kane haben wir drüber geredet. Jet Greaves bleibt für 3 Jahre bei Columbus. Erst ein interessanter Fall. Erste Saison, wenig Spiele, sehr überragend. Letztes Jahr auch okay. Muss man abwarten, wo die Reise hingeht. Ist ja schon relativ alt mit 25. Jetzt 3 Jahre Vertrag bekommen. 5 Millionen sind so ein bisschen so ein Zwischending zwischen kostengünstigen Torhütern. Wir haben vorhin über Schülows geredet. Die Torhüter der Edmund Oilers zum Beispiel sind auch relativ günstig aktuell. Und wir kommen auch gleich noch auf einen Torhüter bei Florida zu sprechen. Aber Jet Greaves ebenso dazwischen, zwischen, ich sag mal, sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis bei den Torhütern und den absoluten Superstar-Torhütern mit 5 Millionen Ist okay, aber er muss natürlich jetzt auch das Ganze so ein bisschen stabilisieren. Columbus sowieso ein sehr schwierig zu tippendes Team, immer mal wieder auf und ab. Gibt noch einen zweiten Vertrag jetzt, Cole Sillinger, 3 Jahre, 4,625 Millionen. Auch bei ihm ist 23. Da ist viel Potenzial da, ja, aber hat es noch nicht so gezeigt. Auch das muss jetzt kommen bei ihm. 3 Jahre ist aus Sicht des Teams gut, weil es nicht zu lange ist. Aus Sicht des Spielers eine gewisse Sicherheit, aber er hat nur 13 Tore bisher als Bestleistung. Letztes Jahr nur 8 Tore, 33 Punkte in 81 Partien. Da muss mehr kommen bei Cole Sillinger und das ist sicherlich etwas, was da die Columbus Blue Jackets so ein bisschen rauskitzeln wollen aus ihren Spielern. Kommen wir zu dem Torhüter, den ich erwähnt habe, aus Schweizer Sicht, aus auch deutschsprachiger Sicht, sehr, sehr positiv. Akira Schmid bekommt einen 2-Jahres-Vertrag, auch da wurde die Arbitration vermieden, 2 Jahre, 2 Millionen bei den Florida Panthers. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er einige Spiele bekommen wird hinter Jacob Markstrom und dass er da dann eben entsprechend sich zeigen kann und ein bisschen mehr auch Regelmäßigkeit reinbekommt, auch nicht so ein Chaos ist, wie das teilweise auf der Torhüterposition in Vegas der Fall war. Also der Vertrag gefällt mir persönlich gut. Tommy Novak, der ist ja mittlerweile schon 29. Irgendwie immer noch, habe ich immer noch so als jungen Spieler in Erinnerung. Der bekommt auf jeden Fall einen 3-Jahres-Vertrag bei den Pittsburgh Penguins und er bekommt in den 3 Jahren 4,65 Millionen pro Saison. Der Vertrag gilt auch erst ab dem nächsten Sommer. Er hat noch 1 Jahr Vertrag bis zum nächsten Sommer. Ja, er hat schon mal 18 Tore gemacht. Das ist so ein bisschen sein Limit, aber ja, ich finde, er passt ganz gut rein bei den Penguins. Und 3 Jahre für einen dann 30-Jährigen machst du auch nicht so viel falsch, baust dir nichts zu. Also, ja, kann man so machen. Einen Vertrag überspringe ich. Ich gehe nämlich nochmal auf die Pittsburgh Penguins, beziehungsweise bleibe da. Die haben einen ganz ungewöhnlichen Deal gemacht. Und der ist für mich einer der Verträge, den wir in den nächsten Jahren vielleicht öfter lesen werden, entweder als einen der schlechtesten Deals oder vielleicht auch als einen der besten Deals der Liga. Ville Koivunen bekommt für 8 Jahre jeweils pro Saison 4 Millionen. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere von euch, wer? Ville Koivunen hat insgesamt 47 Partien in der NHL, 2 Tore, 14 Punkte. Und ich kann mir nicht erklären, warum man dem einen 8-Jahres-Vertrag gibt. Welches Potenzial die Penguins da sehen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat letztes Jahr die Playoffs auch nicht mitgemacht, nicht mitgespielt. Dass man vielleicht versucht, einen jungen Spieler länger unter Vertrag zu nehmen. Okay, 4 Millionen kannst du demnächst auch gut verstecken im Salary Cap. Aber 8 Jahre, boah. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich dieser Vertrag entwickelt. Also das ist echt sehr, sehr interessant. Eine interessante Wette für den Spieler natürlich großartig. Erstmal sage ich mal, wenig geleistet, wenn ich sagen nichts, wenig geleistet. Flexibel einsetzbar, links wie rechts und jetzt 8 Jahre lang 4 Millionen. Passt, aber fürs Team, warten wir mal ab. Wenn er 30 Tore macht und du zahlst 4 Millionen oder 20 oder 25, geht's auch noch. Aber es wird schwierig. Dann noch Nikita Grebenkin, 2 Jahre bei den Philadelphia Flyers, jeweils 1,1 Millionen. Und wir schwenken in Richtung San Jose Sharks. Und da ist ein Vertrag gewesen, der taucht hier in meiner Übersicht gar nicht auf. Warum taucht er in meiner Übersicht nicht auf? Das Limit hier waren 15 Millionen. Jetzt sagt ihr euch, Moment mal, San Jose Sharks, wer verdient denn da mehr als 15 Millionen? Noch niemand, aber ab der nächsten Saison Macklin Celebrini. Denn die San Jose Sharks, die geben Macklin Celebrini einen neuen Vertrag. Die nächsten 5 Jahre ab 2027 18,8 Millionen. Damit ist er Stand jetzt, ab dem nächsten Sommer, der bestverdienende NHL-Spieler vor Leo Carlson mit seinen 18 Millionen. Ich könnte darauf wetten, dass da zum Beispiel einen Quinn Hughes oder einen Cale Makar drüber geht, vielleicht auch andere, dass deren Vertragsverlängerungen über diese 18,8 Millionen drüber gehen vom jährlichen Gehalt. Aber auf jeden Fall brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Macklin Celebrini ist ein Franchise-Center, der war sehr, sehr gut in der letzten NHL-Saison. Er war nah dran, die Goldmedaille zu gewinnen. Er war einer der Spieler, Leistungsträger bei der Olympiamannschaft der Kanadier, sowieso Leistungsträger in San Jose, fast in die Playoffs gekommen. Sehr, sehr guter Spieler. Da sind die 18,8 Millionen in Ordnung. Auch da besteht, glaube ich, sogar noch Entwicklungspotenzial nach oben. Ich habe vorhin mal so angedeutet, Conor McDavid vielleicht, was weiß ich, 22, 23 Millionen wert. Maclan Celebrini würde ich da fast schon in die ähnliche Kategorie mit einsortieren. Also von daher auch okay. 5 Jahre sind natürlich etwas, wo auch wieder dann die Situation ist, vielleicht ähnlich, auch beeinflusst durch Leo Carlsson, dass Celebrini dann Unrestricted Free Agent ist. Also sie kaufen sich auch nicht so wirklich viel von dieser Restricted Free Agent, von der Unrestricted Free Agency, die San Jose Sharks. Und das ist vielleicht auch so ein Trend jetzt, dass Spieler, Superstars auch sagen, naja, komm, ich nehme dann lieber einen kürzeren Vertrag. Früh, wenn ich dann Unrestricted Free Agent bin, kann ich nochmal einen Vertrag nehmen. Nehmen auch da vielleicht nur 4 oder 5 Jahre, warten wir mal ab, was dann passiert. Aber das ist eben, glaube ich, einer der Trends in den nächsten Jahren. Maclan Celebrini aber mit den 18,8 Millionen okay bezahlt. Und Colin Graf, der bekommt auch einen neuen Vertrag von den San Jose Sharks. Der kann auch flexibel Center oder rechter Flügelstürmer spielen. Der erhält 4,25 Millionen für 3 Jahre und er hat im letzten Jahr 21 Tore gemacht. Und wenn er das kompensieren kann, 4,25 Millionen, 21 Tore, 46 Punkte für so einen Spieler, dann ist das ein super Vertrag für die San Jose Sharks an der Stelle. Also dementsprechend ein wirklich guter Abschluss der Sommerperiode, würde ich jetzt erstmal sagen, für die San Jose Sharks, die natürlich mit Darnell Nurse und Jacob Trouba da auch so zwei, ja, nicht so gute Geschäfte hatten. Das habe ich ja in den anderen Folgen schon für euch eingeordnet. Aber diese beiden Verträge, Celebrini und Colin Graf, die passen. Damit bin ich jetzt erstmal durch, was die Geschichte Vertragsverlängerungen betrifft. Ich will nochmal einmal zurückgehen. Es gab nur Minor Trades seit Beginn der Free Agency, deswegen ist an der Stelle nichts Neues zu verkünden und dann würde ich auch sagen, lassen wir das erstmal für heute und beenden diese Folge. Ich habe euch schon gesagt, wie es weitergeht, erstmal mit dem neuen NHL-Spielplan, dann Neuigkeiten zu Expansion, zu anderen Themen noch so ein bisschen um die Liga herum von Gary Bettman und von Bill Daly. Und dann kommen eben weitere Folgen. Ich habe diverse Mal erwähnt, wo und wie ihr mir Feedback geben könnt. Schaut bitte in die Shownotes, Start Next. Das ist wirklich etwas, wo ihr mir sehr, sehr helfen könnt. Und da würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten sage ich erstmal für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.